Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Panis Angelicus haben wir jetzt gehört. Das heißt, Brot der Engel wird zum Brot der Menschen. Die Engel, die können Gottes Wort immer hören, aber er lässt es auch uns mitteilen. In dem Lied, in dem lateinischen Text, ist in erster Linie aber auch an das Heilige Abendmahl gedacht. Das ist heute nicht vorgesehen in diesem Gottesdienst. Aber jedenfalls, ich wollte nur mal eine Brücke schlagen jetzt vom Lied zur Predigt. Der letzte Satz heißt dann auf Deutsch, oh wunderbare Sache, der arme und niedrige Knecht, und das sind wir alle, empfängt den Herrn. Das kann man bei Brot und Wein im Abendmahl erleben. Aber auch wenn man sich seinem Wort öffnet, da will er selber kommen zu uns, immer wieder neu. Und das wünsche ich uns jetzt. Ja, liebe Gemeinde, bevor ich den Predigttext für heute lese, will ich ein paar Sterbeannoncen jetzt mal vorlesen. Ich bin jetzt in dem Alter, dass ich in der Zeitung auch dort oftmals hingucke. Vor allen Dingen allerdings aus Neugierde, weil wir ja ein bisschen abseits wohnen und es interessiert mich sehr, was in Klingenthal passiert. Und da finden wir in den Sterbeannoncen verschiedene Kategorien. Der größere Teil heutzutage, da klingt nichts mehr durch von einer Hoffnung, dass nach dem Tod noch was kommt, dass die Auferstehung und das alles klingt da nicht an. Mancher will sich vielleicht auch wirklich erstmal nur auf den Verstorbenen konzentrieren in seiner Traueranzeige, dass er zum Ausdruck bringt, für uns bleibt er in unserer Erinnerung da, auch wenn er jetzt weggegangen ist. Also ich will das nicht verurteilen, wenn da keine christliche Sache drinsteht. Aber ich bin schon traurig, wenn ich nur selten manchmal in der Zeitung diese Glaubensaussagen von unserer Hoffnung finde. Dann gibt's Sprüche, die lassen es einfach offen, was danach ist. Und dann gibt's Sprüche, die so ganz unseren christlichen Glauben zum Ausdruck bringen, und das ist manchmal so richtig wohltuend, das zu lesen. Was ich jetzt zitiere, das hat nichts mit denen, mit den Trauernden, die heute hier sitzen, zu tun, weil ich das jetzt gar nicht verglichen habe, was ihr vielleicht in die Zeitung geschrieben habt. Ich habe im Internet mal mir ein paar Sprüche angeschaut und zwei Sachen auch mal gefunden in der Zeitung. Also, zur ersten Rubrik, wo vom Glauben überhaupt nicht die Rede ist. Da heißt es zum Beispiel, zufrieden im Leben, geduldig im Leid, schlaf wohl, lieber Vater, für alle Zeit. Hier wird der Tod mit einem Schlaf verglichen, aber mit einem Schlaf, aus dem es kein Erwachen mehr gibt, für alle Zeit. Weiter, eine Stimme, die vertraut war, schweigt. Ein Mensch, der immer da war, ist nicht mehr. Was bleibt, sind dankbare Erinnerungen, die uns niemand nehmen kann. Wie gesagt, ich verurteile das überhaupt nicht, weil das ja auch wertvoll ist, was hier steht. Die Erinnerung, auch euch, die ihr jetzt in frischer Trauer seid, die kann euch Gott sei Dank niemand nehmen. Aber es ist eben hier die Hoffnung für den Verstorbenen nicht ausgesagt. Weiter, nur wer vergessen ist, ist wirklich tot. Du musstest gehen, aber in unserer Erinnerung lebst du weiter. Wir haben Abschied genommen von und so weiter. Und noch eins aus dieser Rubrik, nicht klagen, dass du gegangen, danken, dass du gewesen. Was bleibt, ist die Liebe zu dir. Wir nehmen Abschied von, es war ein 60-jähriger Ehemann. Jetzt habe ich was zusammengestellt, wo schon so eine Andeutung ist, es kann ja noch was kommen nach dem Tod, aber wo es offen gelassen wird. Schlicht und einfach war dein Leben, treu und fleißig deine Hand, Ruhe ist dir nun gegeben, schlafe wohl und habe Dank. Das kann man so und so deuten. Eine Ruhe, wo in Wirklichkeit gar nichts mehr ist und deswegen auch keine Schmerzen mehr als Ruhe. Aber es steht nicht da, dass es kein Erwachen gibt. Dann hat jemand Goethe zitiert, du bist nun frei und unsere Tränen wünschen dir Glück. Wir trauern um unsere liebe Mutti. Da ist doch die Möglichkeit drin, dass dann für die verstorbene Mutti ein großes Glück kommt. Oder wer einen Fluss überquert, muss die eine Seite verlassen. Mahatma Gandhi. Da merken wir auch das Bild vom Todesfluss und da drüben, ja, da könnte ja noch was sein. Und jetzt noch als letztes Beispiele für christliche Anzeigen. Ihr habt jetzt Trauer, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen. Johannes 16 steht auch als Bibelstellenangabe da. Da ist also jemand, verlässt sich auf Jesus, der es von sich so gesagt hat. Oder, hier wird Franz von Assisi zitiert, der Tod ist das Tor zum Licht am Ende eines mühsam gewordenen Weges. In stiller Trauer nehmen wir Abschied und so weiter. Ein anderer Text, wieder ein Bibelwort. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das haben wir vorhin als Evangeliumslesung auch gehört. In Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner lieben Ehefrau, unserer guten Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma und Tante. Die war 74 Jahre alt. Oder jemand schreibt, die Liebe hört niemals auf. Und dazu der Text, die Textangabe 1. Korinther 13, 8. Wir sind dankbar für die schöne gemeinsame Zeit mit einer Doris, 57 Jahre. Auch wenn wir jetzt traurig sind und sie uns sehr fehlt, wissen wir, dass sie in guten Händen ist. Ich finde das so tröstlich, wenn jemand das so schreiben kann und eben nicht nur schreibt, das Einzigste, was bleibt, sind unsere liebevollen Erinnerungen und Dankbaren. Oder jemand anders schreibt die Anzeige, aus Gottes Hand empfing ich mein Leben, unter Gottes Hand gestalte ich mein Leben, in Gottes Hand gebe ich mein Leben zurück. Und von wem stammt's? Augustinus steht noch drunter. Und dann habe ich also doch auch in der Tageszeitung was vor kurzem gefunden. Eine halbe Seite, eine Riesenannonce, weil es die Merkur Privatbank reingesetzt hat von einem hohen Bankangestellten. Und erstaunlich, die wagen sich doch eine eigentlich christliche Aussage da reinzuschreiben. Der Tod eines Menschen ist das Zurückgeben einer Kostbarkeit, die uns Gott gegeben hat. Das hat mir gefallen. Ein letztes dazu noch. Jemand hat den Bibelvers über die Annonce gesetzt. Philipper 1, 21. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Gewinn, weil dann das bessere Leben ja kommt. Und damit bin ich beim Predigttext für heute. Ihr werdet merken, den haben die meisten von uns schon oft gehört. Vorletztes Kapitel der Bibel, Offenbarung 21. Da schreibt der Apostel Johannes, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Meist wird der Text nur spätestens bis hierher vorgelesen. Ich will es uns aber nicht unterschlagen, heute auch diesen schlimmen Schluss noch anzufügen, der als nächster Bibelvers kommt, dass eben diese wunderbare Hoffnung leider nicht alle Menschen betrifft, weil manche eben sich falsch entschieden haben im Leben. Und darum geht's im Text weiter. Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist, die andere umbringen, sich sexueller Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Ja, bis dahin geht dieser Text, abgesehen von dem Schluss, den liest man in der Bibel mit, haben wir die schönen Aussagen von der wunderbaren Hoffnung einer neuen Schöpfung. Bestimmt schon oft gehört, denn es wird so gut wie an jedem Ewigkeitssonntag vorgelesen. Es wird oft auch als einer der vielen Hoffnungstexte an den Gräbern vorgelesen. Und dann wird es aber auch zum Kirchweihfest ziemlich regelmäßig als Epistel verlesen. Ich habe mir überlegt, warum gerade auch zum Kirchweihfest nochmal dieser Bibeltext. Weil ja, das es ist, was wir in der Kirche verkündigen. Deswegen laden wir ja die Menschen ein, dort dürft ihr mal hin, wenn ihr an Jesus Christus glaubt. Das hat Gott noch vor. Am Ende, auch am Ende eines dunklen Tunnels, kommt Licht. Das ist doch die Hauptbotschaft der Kirche, wenn auch noch viel dazugehört, dass da das Kreuz Christi nötig war und so. Aber vielleicht wird es deswegen zum Kirchweihfest verlesen. Und noch aus einem anderen Grund, denke ich, in diesem Text steht doch, eines Tages wird Gottes Thron und seine Wohnung, sein Haus, seine Hütte oder Zelt mitten unter den Menschen sein, diesen ewigen Gottesvolk aus allen Völkern. Und dafür ist ja jetzt schon jedes Gotteshaus, jede christliche Kirche ein Hinweis. Ein Haus, wo Gott gefunden werden kann, wo die Menschen eingeladen sind. Und deswegen wünsche ich natürlich auch nach wie vor, dass auch diese schöne Lutherkirche noch lange erhalten bleiben kann. Ja, jetzt wollen wir auch ein bisschen noch der Reihe nachgehen. Ich sagte schon, das vorletzte Kapitel in der Bibel überhaupt. Von den 12 Aposteln waren 11 schon als Märtyrer gestorben, wegen der Hoffnung, die sie hatten. Die haben sie mit ihrem Leben bezahlt, ihr christliches Bekenntnis. Mit ihnen auch noch andere Christen waren damals Märtyrer. Johannes lebt noch, es ist in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts. Er lebt aber in der Verbannung auf der Insel Patmos, das erfahren wir, wenn wir das erste Kapitel der Offenbarung lesen, und hat dort in seiner Einsamkeit während seiner Gebete Visionen und bekommt Einblicke in den Himmel und in die Zukunft der Welt. Als der Johannes das aufgeschrieben hat, ich nehme an, er hat nicht gewusst, ich schreibe jetzt gerade den letzten Teil der Bibel. Es gab ja noch gar kein Neues Testament. Das haben wir die Christen dann erst gemerkt. Hier kursieren Schriften über Jesus und so von den Evangelisten und Briefe von Paulus. Die sind so dicht, da steckt so viel Göttliches drin. Wir brauchen zum Alten Testament jetzt noch ein Neues. Ne? Das hat man also ja kurz danach erst so zusammengestellt, wie es uns heute noch erhalten ist. Und tausende alte Handschriften uns das auch zeigen, dass es dann wirklich echt war. Aber Johannes hat es sicher noch nicht gewusst und darum staune ich immer so über die Offenbarung. Die ist wirklich wie so eine Abrundung der ganzen Bibel. Da gibt es Bezüge und Zitate, so gut wie aus der ganzen Bibel. Es ist wie wenn jemand den Sack jetzt zubindet. Und dazu gehört also auch dieses wunderbare Hoffnungswort, was wir heute vor uns haben. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Johannes sieht ja ein fernes Ziel. Dem geht noch vieles voraus. Wenn man da ein bisschen was wissen will, müsste man die Kapitel 1 bis 20 erstmal in Ruhe lesen. Der Pfarrer Zeibich hat ja mal in Klingenthal ein Bibelseminar gemacht über viele Wochen, wo Gemeindegruppen kommen konnten und die ganzen Kapitel mal miteinander besprochen haben. Also diesem fernen Ziel geht noch so manches voraus. Wenn wir also jetzt sterben, dann wird unsere Seele ganz bestimmt bei Jesus Christus sein. Wir werden im himmlischen Paradies sein. Das kündigt er ja sogar den einen an, der neben ihm am Kreuz noch seine Schuld bereut hat. Und Jesus bittet, gedenke an mich. Das dürfen wir erleben, wenn wir auch so uns an Jesus gewendet haben. Im himmlischen Paradies. Aber wir werden noch nicht das sehen, was Johannes hier sieht. Neuer Himmel, neue Erde, himmlisches Jerusalem. Höchstens auch nur als so eine Art Ankündigung Gottes werden wir es vielleicht sehen. Und dennoch nähern wir uns auch diesem fernen Ziel heutzutage, ich denke, mit großen Schritten. Viele Menschen haben heute das Empfinden, dass auch diese eigenartige Pandemie ein Stück Apokalypse ist. Und Apokalypse ist ja das Fremdwort für Offenbarung des Johannes in der Bibel. Und vor zwei Wochen war in den Gottesdiensten das Thema, etwas, was dem eben noch vorangeht, da war das Thema, Jesus wird wiederkommen, aber keiner weiß, wann es genau ist. Wir sollen vorbereitet sein, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, der meldet sich vorher auch nicht an und sagt genau, wann er kommt, um zu plündern. Dieses Kommen von Jesus, was erst noch sein muss, bevor da die neue Welt entsteht, dieses Kommen von Jesus hat in der Bibel mehrere Aspekte, die auch nicht zeitlich alle genau am selben Tag sein müssen, sondern wahrscheinlich auch in einer gewissen Reihenfolge sein werden. Aber da sind wir wohl alle nicht so perfekt, dass wir das schon richtig deuten können. Die Aspekte sind, er kommt, um seine Braut, wie er die Gemeinde bezeichnet, abzuholen. Und zwar die, die schon gestorben sind, die will er auferwecken, dass sie nicht mehr bloß als Seele und Geist weiterleben, sondern auch wieder einen geistlichen Körper haben, wie ihn Jesus nach der Auferstehung hatte. Also er kommt um für die erste Auferstehung der Gläubigen. Er kommt aber gleichzeitig auch zu denen, die noch am Leben sind und zu Christus gehört haben. Paulus schreibt es mal so, ich sag euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune erschallen als ein starkes himmlisches Signal und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Nur wenn wir das zufällig selber noch erleben, diesen Tag, müssen wir nicht mehr sterben. Da werden wir gleich wie die Auferstandenen verwandelt werden, unser Leib, dass er unsterblich wird. Das hat sich der Paulus gewünscht. Der wollte das Sterben gerne umgehen, aber es ist ihm nicht erspart geblieben. Wir nennen das manchmal auch die Entrückung, dass Jesus kommt, um seine Gemeinde in seine himmlische Welt aufzunehmen. Ein anderer Aspekt ist, er wird auch kommen, um sich nochmal neu dem jüdischen Volk zu zeigen, die zum großen Teil immer noch nicht glauben, dass er der Messias war. Er wird also auch für Israel kommen, um die Geschichte Gottes mit diesem Volk nochmal auf seinen wunderbaren Höhepunkt zu bringen. Er kommt auch, ein dritter Aspekt, zum Völkergericht, weil er wirklich nochmal auf dieser Erde sein wird, Jesus. Um dann über die Völker zu richten, ist heute nicht unser Thema. Und er kommt auch, und das steht jetzt im vorhergehenden Kapitel, Offenbarung 20, um die Erde, die unter uns Menschen so gelitten hat, wieder in ein Paradies zu verwandeln. Und das nennt die Bibel, die Offenbarung, Kapitel 20, tausendjähriges Friedensreich. Das muss für die, die das dann irdisch noch miterleben, eine wunderschöne Zeit sein, wo man nochmal sieht, wie herrlich die Schöpfung Gottes war, wo wirklich die Umwelt und alles nochmal in Ordnung gebracht wird, dass man nur einmal über Gottes Größe staunen kann. Danach, auch das steht im Kapitel 20, das jüngste Gericht, also wirklich das endgültige Gericht, wo die ganze Menschheit, auch die also noch nicht die erste Auferstehung erlebt haben, vor Gott antreten und Rechenschaft legen müssen für ihr Leben. Es lohnt sich wirklich, das mal selber zu lesen in der Bibel. Und dann kommt also, was unser heutiger Text sagt. Johannes, der Apostel, hat's visionär gesehen. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das Meer gab's nicht mehr. Ich sah das neue Jerusalem. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Und er wird immer bei ihnen sein. Von so einem neuen Himmel und einer neuen Erde hat schon der Prophet Jesaja geschrieben im Alten Testament und der Apostel Petrus im zweiten Petrusbrief. Das wird also sein, wenn der allmächtige Gott eine vollkommene Gerechtigkeit hergestellt hat nach dem jüngsten Gericht. Allerdings wird nirgends in der Bibel beschrieben, wie das sein wird. Es hat keiner gezeigt bekommen, dass die jetzige Welt vergeht und eine nochmal neue und total ewig stabile Welt von Gott errichtet wird. Es wird genauso wenig in der Bibel beschrieben, dieses Wie, wie uns die Auferstehung Christi nicht beschrieben worden ist. Die hat keiner gesehen. Sie haben danach Jesus gesehen, dass er plötzlich mehrmals unter ihnen war. Aber wie er aus dem Grab rausgekommen ist, das ist Gottes Geheimnis. Ich muss da manchmal, ich kann mir das manchmal sehr schwer vorstellen, aber dann sage ich mir, es fällt uns Menschen schwer, an Ewigkeit zu denken, eine Zeit, die nie mehr enden wird. Und wir dabei, ohne Ende, unvorstellbar. Aber wenn es das gibt, dann wird ja die Erde auch nicht existieren können. Irgendwann ist wirklich hier mal alles verbraucht. Irgendwann ist die Sonne erloschen. Aber Gott ist ja der Ewige. Also ist es eigentlich ganz logisch, dass Gott mit dem ganzen Universum nochmal was Neues machen wird. Wie und wann, hat er uns nicht gesagt. Nur dieses wunderbare Das, das konnten einige Propheten schon sehen. Und da denke ich jetzt an den Prophet Daniel im Alten Testament, einer der gefangenen Juden in Babylon. Dem hat Gott ja auch sehr viel offenbart über die Endzeit, über erst das Kommen von Jesus, sein erstes Kommen, dann über große Weltreiche und über das zweite Kommen, hat alles der Prophet Daniel ja auch schon so 500 Jahre vor Christus aufgeschrieben. Und dem Daniel wird im Kapitel 12 von Gott gesagt, du Daniel, bewahre die Worte zuverlässig auf und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und das Verständnis wird zunehmen. Also wir konnten gar nicht alles so gut verstehen bisher, auch Martin Luther noch nicht oder so. Aber je näher wir dem Ende kommen und wieder forschen, wird uns Gott Dinge plötzlich mehr und mehr aufschließen. Das steht schon bei Daniel. So, jetzt will ich als letztes noch versuchen, diesen schönen Text für uns irgendwie anzuwenden. Er gibt uns Trost und Hoffnung, Ansporn und Angebot. Wir sind ja heute hier, viele von uns, gerade auch weil Ewigkeitssonntag ist. Wir denken in Liebe und Ehrerbietung noch einmal gemeinsam an die Verstorbenen, gerade des letzten Kirchenjahres. Wir trauern und wir suchen Trost bei Gott. Und da gibt uns dieser Text von Gottes ferner Zukunft und seiner heilen Welt ganz viel. Und wir dürfen, wenn wir das glauben, wirklich zu denen gehören, die mitten in aller Trauer Worte der Hoffnung ausdrücken können, wie es manchen eben sogar in der Annonce dann recht gut gelungen ist. Also, der Text darf uns heute Trost und Hoffnung geben. Und er ist auch Ansporn und Angebot. Lasst uns also bewusst das große Ziel, das Gott mit der Welt und mit jedem von uns hat, ansteuern und uns nicht abhalten lassen davon, durch gar nichts. Zur Zeit, ich hatte es vorhin schon erwähnt, das Ewige, was wir kaum noch hören können, was uns jetzt bewegt mit dieser Pandemie, da wissen viele nicht mehr, was sie glauben sollen. Und das verwirrt auch manche Christen. Da hört man einerseits die Mainstream-Medien, die immer wieder dasselbe sagen. Und viele lesen dann auf ihrem Handy alternative Nachrichten, wo es dann heißt, die sind unabhängig, sind ja aber auch nicht alle. Hören und lesen die verschiedensten, auch zum Teil Verschwörungstheorien, aber manches ist dort auch sicherlich auch richtig und eine Ergänzung zum Mainstream. Aber das kann einen ja so verwirren, dass man nicht mehr weiß, was man glaubt. Und dass man sich ablenken lässt davon, dass doch der lebendige Gott da ist, dass an ihm auch diese schlimme Sache jetzt, dieses apokalyptische Zeichen, es werden Seuchen kommen, dass es an Gott ja nicht vorbeigeht. Gott rüttelt damit ja auch Menschen wach. Er will uns ja zeigen, dass das Materielle nicht alles ist, dass es uns so schnell genommen werden kann. Also lasst den biblischen Glauben euch Ansporn sein, dass wir weiter festhalten an Jesus, und das andere muss zweitrangig sein und sollte uns nicht verwirren. Und es ist auch Angebot, nämlich es heißt ja am Gegenende in dem Text, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und ich habe es ja erklärt, in der Ewigkeit würde auch der jetzige Kosmos nicht immer so bestehen können, da muss noch was Neues kommen. Siehe, ich mache alles neu, es wird einmal so sein. Und darauf können wir uns freuen. Aber dieses Bibelwort, siehe, ich mache alles neu, steht so ähnlich auch schon da und hat einen Aspekt für uns jetzt, für die Gegenwart. Da gibt's doch so einen schönen Spruch vom Apostel Paulus, mancher hat's als Konfirmationsspruch gekriegt, ist jemand in Christus, mit Christus verbunden, dann ist er eine neue Kreatur, dann ist er als eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe Neues oder alles ist neu geworden. Das heißt, Erneuerung fängt individuell bei uns persönlich jetzt an, will Jesus uns jetzt und heute schenken. In einer christlichen Gemeinde, die lebendig ist, kommen immer wieder mal auch Menschen zum Glauben, und an denen sieht man es oft besonders, wie Gott ihr Leben erneuert, wie er vieles verändert, wie Beziehungen heil werden, wie Ehen gesund werden, wie Menschen von Süchten frei werden. Das sieht man es oft besonders. Und wenn wir es lange nicht live erlebt haben, dann guckt im Bibelfernsehen, da gibt's Interviews und so, da lernen wir solche Menschen kennen, die erfahren haben, wer in Christus ist, wird zu einer neuen Kreatur. Er kann einen neuen Anfang jetzt erleben. Da ändert sich was zum Guten im Herzen und dann auch in seinem Umfeld, in seinem Alltagsleben. Aber es gilt auch für uns, die wir schon länger dabei sind und manchmal wieder in den Trott reingeraten sind. Siehe, ich mache alles neu. Das ist die Botschaft, die dürft ihr auch für heute und diese Woche mit nach Hause nehmen. Manche erlebt das, wenn er mal wieder auch Seelsorge in Anspruch nimmt, für etwa eine Schuld bekennt, für sich beten lässt, spürt er plötzlich, wie es ihm wieder gut geht und wie er einfach wieder ganz andere Gedanken hat und inneren Frieden gefunden hat. Siehe, ich mache alles neu. Es darf jetzt anfangen, wo auch immer unsere Schwierigkeiten sind, und es wird in der Ewigkeit vollendet werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.